Ich bin eine Predigt der City Church Würzburg. Predigten der City Church Würzburg gibt es im Internet.
Im Internet
unter www.citychurch.de.
Wochenstunden. Wir haben, als wir diese Reihe konzipiert haben, so Seitendurchstöber vom Bundesamt für Statistik oder andere, um rauszufinden, wie viele Stunden verbringt denn der Deutsche so durchschnittlich in diesen verschiedenen Lebensbereichen, die zu unserem Alltag gehören. Dass wir bei Familie die Zeit genommen haben, die ein Monopoly-Spiel braucht, liegt daran, dass wir einfach keine Angaben gefunden haben, wie viel Zeit verbringt denn der Deutsche durchschnittlich in seiner Familie. Ich habe keine Zahl gefunden. Und dann blieben wir bei diesem Monopoly-Spiel hängen, weil das irgendwie so symbolisch ein bisschen dafür steht, Zeit zusammen verbringen, um einen Tisch sitzen, Familienzeit. Später, als das Ding dann gedruckt war, habe ich in einem Artikel, ich habe das aber nicht mehr nachgeprüft, ob der Artikel diese Daten richtig zitiert, allerdings war es in einer renommierten Zeitung, dass die zitieren das Allensbacher Institut und sagen, Mütter würden 5,1 Stunden mit ihren Kindern in der Woche verbringen. Was ich auch irgendwie wenig finde. Und Väter 2,5. Das ist dann schon nicht mehr weit von 1/3. Wie auch immer, es geht heute um Familie. Letzte Woche war ich nicht hier. Letzte Woche war ich in der Schweiz, in dem Örtchen Wildhaus, was eigentlich Wildhus ausgesprochen wird, in einem Gästehaus, was Bodeweidli heißt. Familientreffen. Familientreffen der Familie Schmitter. Also meine Oma, deren 8 Kinder, wobei mein Vater der Älteste ist, und dann deren Kinder, also meine Cousins und Cousinen, und dann deren Kinder, je nachdem, ob sie schon da sind. Alles in allem könnten, wenn sie denn alle kämen, 60 Leute da sein. Ich habe mal ein paar Bilder auf Facebook dieser Leute gesucht. Nur die jüngere Generation ist bei Facebook vertreten und die haben die eigene Art, oft ihre eigenen Eltern nicht mit Bildern einzustellen, also so unter ihren ganzen Tausenden. Deswegen unsere Familie ist durchschnittlich ein bisschen älter als das, was ihr hier seht. Und die ganz Kleinen, die Kinder fehlen zum Teil auch wieder. Ich sehe die nicht oft, weil die alle in der Schweiz leben. Viele muss ich nach ihrem Namen fragen. Meine Brüder kann ich mir merken. Könnt ihr mal raten, welche zwei dieser Leute meine Brüder sind? Jedenfalls, ich merke, diese Leute hier, ich mag die eigentlich. Und die haben ziemlich viel mehr mit meinem eigenen Leben zu tun, als mir so im Alltag auffällt oder bewusst ist. Ich habe gemerkt, sie sind irgendwie Teil meiner Identität. Sie haben so ähnliche Eigenarten, nicht alle, aber teilweise, besonders die, die Geschwister sind. Sie sehen sich ähnlich, teilweise. Sie sehen die Welt manchmal aus einem ähnlichen Blickwinkel. Dasselbe Blut fließt durch unsere Adern. Und ich wäre nicht da, wenn meine Eltern und Großeltern nicht wären. Meine Oma seht ihr da ganz in der Mitte. Ich wäre anders, wenn meine Großeltern und Eltern anders wären. Mein Leben hat sozusagen nicht am 25.04.1973 begonnen, sondern irgendwie schon früher. Meine Wurzeln liegen früher. Es wurzelt in dieser Gruppe von Menschen, die ich meine Familie nenne. So. Diese Leute zu kennen, sagt mir also etwas über mich selbst. So, es gibt mindestens noch eine nette Familie mehr auf dieser Welt und die wohnt zum Glück in meiner Nachbarschaft und die haben die Angewohnheit, mir ihre Zeit, also ihr Zeitungszeitabonnement, ja, vor die Türe zu legen, wenn sie es selbst gelesen haben. Und in der letzten, also nicht die, die jetzt den Donnerstag rauskam, sondern davor, stand im Leitartikel folgender Satz. Auf das Lebensglück eines Menschen schlagen immer die zwei Generationen davor durch, hat irgendein Jugendpädagoge gesagt. Auf das Lebensglück eines Menschen schlagen immer die zwei Generationen davor durch. Heißt, das Leben deiner Eltern und Großeltern hat einen ziemlich direkten Einfluss auf dein Leben heute und dein Leben wird einen ziemlich direkten Einfluss auf das Lebensglück der nächsten Generation haben, der nächsten beiden. Finde ich einen ganz schön krassen Gedanken. So, ich werde also versuchen, wenn ich heute über Familie rede, nicht nur über die Familie zu reden, die du vielleicht schon gegründet hast, sondern auch über deine Herkunftsfamilie. Ich habe gemerkt, schwerpunktmäßig lande ich doch immer wieder bei der Familie, die wir so als Eltern erleben. Ne? Aber viele von euch sind noch gar keine Eltern. Ich hoffe, du findest dich trotzdem in dieser Predigt wieder als Sohn oder Tochter, als Bruder oder Schwester oder Enkel. Ja? Und einige von euch haben schon Familie gegründet. Und wenn sie an Familie denken, dann denken sie eher an sich selbst als Vater und Mutter. Oder vielleicht sogar schon als Oma und Opa. Okay, und vielleicht bist du Single noch. Oder du möchtest es bleiben, weiß ich nicht. Oder vielleicht bist du, oder seid ihr ein Paar, aber ohne Kinder noch. Oder möchtet es bleiben. Oder müsst es bleiben. Dann betrifft dich vielleicht das Thema Herkunftsfamilie mehr als das Thema ich und meine eigene Familie. Oder es betrifft dich noch nicht. Du musst ein bisschen an die Zukunft denken, wenn du jetzt vielleicht zuhörst. Ich glaube auch, dass man für die nächste Generation eine wichtige Rolle spielen kann, wenn die nächste Generation nicht die eigenen Kinder sind. Okay, also ich hoffe, du findest dich in dieser Predigt wieder. Das Thema lautet also Familie. Ich muss jetzt schon sagen, das Thema ist so riesengroß, dass ich vieles nur streifen kann. Und dass ich, so habe ich vorher noch gedacht, als Sabine so ein bisschen sagte, was sie heute alles von der Predigt erwartet, ich gedacht, oh wow, ich glaube, der Text, den ich ausgewählt habe, hat mich doch mehr in eine grundsätzlichere Ebene geführt, als in so eine ganz praktische, wie schmiere ich mit Gott meine Brötchen am Morgen und meinen Kindern oder irgendwie so, ja? Also schaut mal. Das Thema ist einfach riesengroß, um da auf all das einzugehen, was du vielleicht erwartest. Grob heißt die Frage, welchen Einfluss hat Gott oder mein Glaube auf Familienleben? Ich habe ein wenig recherchiert in der Bibel natürlich, was sie dazu sagt. Worüber könnte ich denn reden, habe ich so gedacht. Dickes Buch. Und jetzt steht natürlich viel darüber, oder ist viel die Rede von Familien, ne? Vor allem im Alten Testament. In der orientalisch-biblischen Kultur spielt Familie überhaupt eine riesengroße Rolle. Mehr noch als die kleine Familie, so geht es da um die Sippe oder um den Clan und man lebte unter einem Dach, zum Teil mit viel mehr Generationen. Jetzt sind natürlich im Alten Testament deshalb viele Familiengeschichten erzählt. Ne? Manche über Generationen, also ihr kennt die bekannteste vielleicht, Abraham, dessen Sohn Isaak, dann dessen Sohn Jakob, dann dessen 12 Söhne, die Stammväter Israels wurden und so. Man könnte so eine Familiengeschichte ausbuddeln oder die Königsgeschichten und diese Dynastien. Man könnte die ausbuddeln und gucken, wo können wir da was lernen für unseren eigenen Alltag. Habe ich zuerst gedacht, habe mich dann dagegen entschieden. Habe ich weiter recherchiert und dann bin ich auf Bibelstellen gestoßen, die manchmal in Sachen christlicher Erziehung eine Rolle spielen, verhandelt werden. Einer dieser Verse hat eine, ich sag das mal, traurige Berühmtheit erlangt. Er heißt so, Sprüche, weiß nicht genau welcher, in den Sprüchen steht's: Wer den Stock schont, hasst seinen Sohn. Wer seinen Sohn liebt, erzieht ihn bei Zeiten. Und es gibt noch ein paar mehr, ich würde mal sagen so 10, die so ähnlich klingen. Und wenn du das so hörst, wer den Stock schont, hasst seinen Sohn. Vor manchen eurer inneren Augen tun sich jetzt die ganze dunkle Bereich der Missbrauchsfälle auf, die in der letzten Zeit so ans Tageslicht kommen. Oder körperlicher Strafen im Rahmen religiöser Erziehung. Vielleicht habt ihr den Film gesehen, Das Weiße Band. Und den Pfarrer und seine Methoden. Und es gibt heute noch Bücher, die sich dafür aussprechen, Kinder körperlich zu züchtigen und das mit diesen Bibelstellen begründen. So, ich habe gedacht, ich glaube, ich muss euch einfach mal offen sagen, was ich darüber denke. Ohne das heute zum Thema machen zu wollen. Die Antwort lautet ganz kurz und knapp, seit dem Jahr 2000 ist die Körperstrafe innerhalb Familien in Deutschland gesetzlich verboten. Paragraph 1631 des Bürgerlichen Gesetzbuchs könnt ihr da lesen. Das ist nicht in allen Ländern Europas so, in Frankreich zum Beispiel nicht, habe ich gesehen, aber in vielen. Also, ich halte das bewusste Zufügen von Schmerz eines Stärkeren gegenüber einem Schwächeren für eine Grenzüberschreitung, die einen Menschen demütigt und die kein Mensch das Recht hat zu tun, auch nicht ein Vater. So, ich sage das einfach mal so. Wie gehe ich jetzt damit um, dass das aber in der Bibel steht? Meine Sichtweise ist, ich muss diese Bibelstellen auf dem Hintergrund ihrer Kultur und ihrer Zeit lesen. Und ich muss solche Bibelstellen im Zusammenhang der Bibel lesen. Und das heißt letztlich für mich einfach die Frage, lehrt die Bibel als Ganze und insbesondere Jesus, lehrt er, dass Gewalt ein legitimes Mittel zur Formung von Menschen sei oder zur Lösung von Konflikten oder zur Bestrafung oder so, von Fehlverhalten. Lehrt er das? Oder ist ein Erwachsener, der seinen Sohnemann abends bestellt für 10 Schläge auf den Po, ja, ist dieser Erwachsene in dieser Sache ein Abbild des Bildes, was ich von Jesus habe? Handelt er in dem Moment so, wie Jesus gesagt hat, der oft gesagt hat, handelt so, wie ich handle, geht mit den Menschen so um, wie ich. Jesus hat nie geschlagen, aber er wurde geschlagen. So, unser Handeln, letzter Satz zu diesem Thema, wird nicht dadurch Christusgemäß, dass wir einzelne Bibelstellen genauso befolgen, sondern indem wir unser Denken, unser Wesen, unser Handeln, unsere Werte von Christus abschauen. Von ihm prägen lassen. Und ich könnte mir vorstellen, dass das heißt, dass vielleicht, wenn du von deinem Vater oder deiner Mutter geschlagen wurdest, was würde es für deine Beziehung zu ihm bedeuten, wenn er zu dir käme und sich dafür entschuldigt? Und es könnte bedeuten, dass, wenn du das schon getan hast, absichtlich oder nicht absichtlich, was könnte es für die Beziehung zu deinen Kindern bedeuten, wenn du sagst, ich entschuldige mich und ich werde es nie wieder tun? Okay. Jetzt verlasse ich das, und wenn ihr da ganz anders denkt oder so, dann kommt mal nachher auf mich zu. Aber ich dachte, ich kann nicht einfach an dem Thema hier vorbeischrappen, ohne was dazu zu sagen. Es geht mir jedenfalls heute darum, und ich bin schon ein bisschen beim Kern, zu überlegen, ein Bild von Jesus zu sein, ein Abbild von Jesus zu sein. Das heißt eigentlich Glauben. Was bedeutet das in meiner Familie? Als Sohn, Tochter, Vater, Mutter. Wie sieht das aus? Weil darum geht es, glaube ich. Und jetzt komme ich zu dem Text, den ich heute zur Grundlage mache. Und das ist auch ein Text, der in der damaligen Kultur und den damaligen Rollenbildern denkt und sich ausdrückt. Aber in dem Text ist der zentrale Gedanke der, wie ihr als Familie lebt. Das muss sich von eurem Glauben an Jesus Christus her ableiten. Ja, ihr habt den Text vor 2 Wochen hier gehört und einige von euch haben wahrscheinlich geschluckt, als er hier gelesen wurde. Wir haben nicht darüber gepredigt, nur vorgelesen. Ich lese ihn jetzt nochmal vor aus der Übersetzung, ich habe vergessen welche. Ich habe sie abgedruckt. Gute Nachricht oder neue Genfer Übersetzung, ich weiß es nicht mehr. Ihr Frauen, ordnet euch euren Männern unter. So gehört es sich gerade in der Gemeinschaft mit dem Herrn. Ihr Männer, liebt eure Frauen und seid nicht rücksichtslos gegen sie. Ihr Kinder, gehorcht euren Eltern in allem. So ist es richtig, gerade in der Gemeinschaft mit dem Herrn. Ihr Väter, behandelt eure Kinder nicht zu streng, damit sie nicht entmutigt werden. Ihr Sklaven und Sklavinnen, gehorcht in allem euren irdischen Herren und Herrinnen. Tut es nicht nur äußerlich, um euch bei ihnen einzuschmeicheln, dient ihnen aufrichtig als Menschen, die Christus als Herrn ernst nehmen. Alles, was ihr tut, tut von Herzen, als etwas, das ihr für den Herrn tut und nicht für Menschen. So, auf diesen Schreck erstmal einen kleinen Videoclip, der eine Form der Auslegung dieses Textes beschreibt.
Gefällt's dir, Paps? Für die Speisekarte.
Wo hast du das her?
Das hab ich gezeichnet. Dad, ich habe mal unsere Geschäftspapiere durchgesehen und mir ist aufgefallen, dass viele Bestellungen unnötig sind. Ich finde, wir sollten unsere Buchhaltung auf Vordermann bringen. Vielleicht sollten wir einen Computer anschaffen. Weißt du noch, damals hatte ich lauter Einser im Computerunterricht. Aber es gibt ständig Weiterentwicklungen bei den Programmen. Wenn du willst, könnte ich auf dem College ein paar Kurse belegen.
Wieso willst du mich verlassen?
Ich werde dich niemals verlassen. Willst du nicht, dass ich im Leben was erreichen möchte?
Doch! Such dir einen Mann! Mach zusammen ein paar Kinder! Du siehst schon so alt aus!
Tula, komm schon, Tula. Ich weiß, was du willst. Du hast Geist. Du willst Dinge kennenlernen. Du willst lernen. Ich weiß es, denn das hast du von mir geerbt. Kopf hoch. Sei nicht traurig. Ich werde mit ihm reden.
Er ist so unglaublich stur. Was er sagt, ist gesetzklar. Der Mann ist der Herr im Haus.
Ich will dir mal was sagen, Tula. Der Mann ist der Herr, aber die Frau hat das Sagen. Und sie kann den Herrn in jede Richtung zerren. Oh, mein Liebling. Nein, nicht weinen. Komm her. Und was ist falsch daran, wenn Tula in der Stadt zur Schule geht?
In der Stadt gibt's überall Drogen.
Was soll das heißen? Willst du sagen, dass Tula sich auf Drogen einlässt?
Nein, aber irgendwer wird zu ihr sagen, hallo, bringst du diese Tasche für mich zum Busbahnhof? Und sie tut ihm den Gefallen.
Sie ist nicht so dämlich. Sie ist blitzgescheit.
Sie ist gescheit, ich weiß. Also wozu braucht sie noch die Schule? Für ein Mädchen ist sie gescheit genug.
Oh, du hältst dich für gescheiter als mich, hä?
Ich halte dich nicht für...
Was? Was willst du mir sagen? Erstens führe ich das Restaurant, dann koche ich, halte Ordnung, wasche die Wäsche für dich und ziehe noch 3 Kinder groß. Und lehre auch noch in der Sonntagsschule. Weißt du was? Ich kann heilfroh sein, dass du mir so überaus hilfreich zur Seite stehst.
Maria?
My Big Fat Greek Wedding, eine griechische Familie mit einem Patriarchen als Vater. Wer den Film kennt, das ist eine total liebenswerte Familie. Gerade dieser etwas tollpatschige, patriarchale, stoffelige Vater. Also jedenfalls ist das so, wenn der Film nicht in der zweiten Filmhälfte noch irgendwelche Wendungen nimmt. Ich habe nämlich nur bis dahin geschaut, aber... eine liebevolle Familie. Auch die Mutter, die heimliche Regentin ist, die dafür sorgt, dass der Vater die richtigen Entscheidungen trifft und auch noch glaubt, es wären seine eigenen gewesen. Oder die Tochter, die dann ihren eigenen Weg geht, zu einer selbstbewussten Frau wird, ohne mit ihrer etwas verrückten Familie zu brechen. Also, wenn du Grieche bist, dann wäre das ein gangbarer Weg. Aber wir anderen müssen überlegen, was es bedeutet, heute Familie zu leben. Oder auch heute mit seiner Familie zu leben. Weil du noch zu Hause lebst vielleicht, oder weil du noch keine eigene gegründet hast, sie zwar nicht jede Woche mehr siehst, aber ab und zu noch. Was bedeutet es, wenn man sein Leben von Jesus prägen lassen will? Und was machen wir mit Kolosser 3? Oder Epheser 5, da steht nämlich ungefähr dasselbe. Oder 1. Petrus 2, da steht auch nochmal ungefähr dasselbe. Der wichtigste Satz zum Verständnis dieses Textes ist der letzte. Alles, was ihr tut, tut von Herzen als etwas, das ihr für den Herrn tut und nicht für Menschen. Also, wie du als Mann mit deiner Frau umgehst oder als Vater mit deinen Kindern oder als Sohn mit deinen eigenen Eltern, das soll von Jesus her geprägt sein. Oder wie du als Frau mit deinem Mann umgehst, als Mutter mit deinen Kindern, als Tochter mit deinen Eltern, soll von Jesus her geprägt sein. Und was das in der damaligen Kultur bedeutete, entfaltet Paulus hier. Diese Kultur damals war patriarchal geprägt. Mädchen schickte man tatsächlich gar nicht erst zur Schule. Frauen galten rechtlich als Besitz des Mannes. Es gab Sklaven, habt ihr jetzt eher nicht mehr, denke ich, die zum Haushalt gehörten. Also wenn man Familie sagte, da meinte man oft die Sklaven gleich mit. So, ich denke, das ist mein Verständnis dieses Textes. Und ich kann gut verstehen, wenn man das anders versteht. Aber mein Verständnis des Textes ist, ich muss mir bewusst sein, auf welchem kulturellen Hintergrund die Bibel den Menschen sagt, so lebt ihr jetzt als Abbild Jesu. Und dann muss ich mich fragen, okay, und wie sieht das heute für mich aus? Das versuche ich jetzt, 3 Punkte. Das erste, ein Paar sein. Das zweite, Vater und Mutter sein. Das dritte, Sohn und Tochter sein. Ein Paar sein. Erster Punkt. Paulus sagt, Frauen sollen sich den Männern unterordnen. So sei es angemessen. Und Männer sollen ihre Frauen lieben und rücksichtsvoll mit ihnen umgehen. Also die 2 Stichworte sind unterordnen und lieben. So. Jetzt kann man die Ansicht vertreten, hier geht es nicht nur um Rollenbilder von vor 2000 Jahren und Paulus erklärt, wie lebt er da drin, sondern hier geht es um eine festgelegte, von Gott festgelegte Lebensordnung. Ja? Man kann also sagen, der Mann stehe quasi von Natur aus über der Frau. So kann man das verstehen. Das ist schwierig, wenn Männer starke Frauen haben, wie in diesem Film. Dann läuft es etwa so. Wenn man so denkt, muss man aber auch die Frage beantworten, finde ich, wie ist das mit den Sklaven? Wir sagen heute, Sklaverei ist mit einem christlichen Weltbild unvereinbar. Absolut unvereinbar. Paulus hinterfragt das gar nicht in dem Punkt da. sondern er sagt, okay, wenn du Sklaven hast und jetzt lebst du von Gott geprägt, was bedeutet es für deinen Umgang mit deinen Sklaven? Genau gesagt sagt er das nicht im Kolosserbrief, das sagt er im Epheserbrief. Hier spricht er nur die Sklaven an im Kolosser. Ja, wenn du Sklave bist, was bedeutet das für deine Loyalität zu deinem Herrn? Auf jeden Fall, er hinterfragt sozusagen nicht das System, was wir heute ablehnen würden, aber er spricht darüber, wie kannst du in diesem System christusgemäß leben? Versteht ihr? Er akzeptiert die Rollen, die schon da sind. Und ich muss mich fragen, sind das Rollen, in denen wir heute noch leben müssen, wollen? Ist das Gott gegeben oder ist das gesellschaftlich? Und die Frage zu beantworten ist nicht ganz leicht. Und ich kann verstehen, wenn man in diese Richtung oder in diese Richtung tendiert. Jedenfalls keiner von uns käme auf die Idee, aufgrund eines solchen Textes Sklaverei wieder einzuführen. So, ist in der Partnerschaft, in einer Partnerschaft, in deiner Partnerschaft, ist da die Herrschaft des Mannes und die Unterordnung der Frau, ist das göttliche Ordnung oder ist es gesellschaftlicher Usus gewesen? Und heute sieht er eventuell anders aus. Welche Rollen haben Mann und Frau heute? So, wie ich das beantworte, hört ihr jetzt schon zwischen den Zeilen und so werde ich auch weitermachen, ja. Aber ich kann gut verstehen, wenn, je nachdem, wie du die Bibel zu gewohnt bist zu lesen und zu verstehen, wenn du an dem Punkt anders denkst als ich. Wieder frage ich jedenfalls, wie können wir als Paar heute als Abbilder Jesu leben? Und ich finde diese Worte, die ich da oben fett habe, unterordnen und lieben, genial. Sie sind nicht schön, jedenfalls das erste nicht, aber sie sind eigentlich genial. Ich würde sagen, weil wir nicht mehr in einer patriarchalen Welt leben, jedenfalls ich nicht in einer patriarchalen Ehe, glaube ich, dass diese Worte für Männer und für Frauen gelten. Und im Epheserbrief sagt Paulus das übrigens auch. Er sagt, ordnet euch einander unter. Und dann sagt er, Männer liebt eure Frauen, aber in dem Epheserbrief sagt er auch den Frauen, liebt eure Männer. Er denkt schon in ganz klar in diesen Rollenbildern, aber er legt nicht das eine Wort auf den Mann und das andere Wort auf die Frau fest. Also, was bedeutet das von euch als Paar? Für euch als Paar? Ich weiß, viele von euch sind noch solo, aber sowas kann sich auch schnell ändern. Ja, jetzt müsst ihr ein bisschen an die Zukunft denken. Was bedeutet es für dich als Paar nächste Woche, dass du, Frau, dich unterordnest und dass du, Mann, dich unterordnest? Dass du um der Beziehung willen deine Ansprüche zurücksetzt. Und dass du liebst. Und wenn in der Bibel lieben steht, dann meint die Bibel immer eine Art von Liebe, die nicht abhängig davon ist, ob ich mich gerade von dem anderen geliebt fühle. Das ist ziemlich krass, aber die Bibel meint immer Liebe dieser Art. Die bleibt, egal wie der andere sich verhält. Und jetzt kann man sich fragen, wäre das christusgemäßes Handeln? Ja, absolut. Absolut. Ein Gott, der Mensch wird und sich sozusagen unter die Menschen einordnet. Ja? Seine Macht, letztlich sein Leben aufgibt, sein Leben in die Hand der Menschen gibt. Und dieser Gott, der sich sozusagen zum Diener macht und uns sagt, handelt genauso. Handelt genauso. Unterordnen ist christusgemäß, oder? Ein Gott, der liebt, obwohl er gehasst wird. Und umgebracht wird. Und er sagt, macht es genauso. Also, ihr merkt, ich bleibe so ein bisschen in ziemlich großen Begriffen, ne? Aber ich glaube, im Alltag als Paar leben, ich gebe euch mal nur diesen Impuls mit, was bedeutet es, euch unterzuordnen, egal ob ihr Mann oder Frau seid, und bedingungslos zu lieben. Und dann würde das bedeuten, dass eure Beziehung nicht einfach gesellschaftskonform läuft. Damals hat Paulus das gesagt, heute sagen wir was anders. Wer so lebt, lebt eigentlich sehr gesellschaftskritisch. Denn es bedeutet zu sagen, die Beziehung an sich steht höher als mein eigenes Lebensglück. Das ist überhaupt nicht die Idee unserer Gesellschaft heutzutage. Also, es gibt sicher ganz viele Gründe, warum Beziehungen zerbrechen, Ehen zerbrechen. Und manche von diesen Gründen sind, glaube ich, unausweichlich. Aber es gibt, und das ist, glaube ich, auch oft ein Grund, den Grund, dass Menschen vor ihrer Beziehung ihre Selbstverwirklichung und ihr eigenes Lebensglück sehen. Und wenn das mich nicht mehr glücklich macht, dann verlasse ich das. Von Jesus geprägt, Beziehung zu leben, würde im Klartext bedeuten, es geht in deiner Beziehung nicht zuerst um dich, sondern um den anderen. Das verstehe ich unter Unterordnen und Lieben. Und das funktioniert natürlich nur, wenn beide das machen. Also, was bedeutet es für dich? Das sind jetzt so die praktischen Fragen, aber du musst selber schauen, was das für dich praktisch bedeutet. Ich kann dir das nicht sagen. Was bedeutet es für dich, dich nächste Woche unterzuordnen? Vielleicht steckt ihr gerade in einem Konflikt. Was würde das bedeuten? Würde das vielleicht sogar Türen öffnen in diesem Konflikt? dich unterzuordnen und zu lieben? Was bedeutet das, wenn ihr als Paar gerade in der Krise seid? Was bedeutet es auch für dich, wenn du die Ehe deiner Eltern hast zerbrechen sehen? Damals. Und wenn das dein Glauben daran zerstört hat, dass Liebe ewig dauern könnte, lebenslang gehen könnte? Was bedeutet es, wenn du einen Gott siehst, der so an uns handelt, uns liebt, obwohl wir nicht liebenswert sind? Macht dir das Hoffnung, dass Menschen mit Gottes Hilfe in der Lage sein könnten, genauso zu handeln? Ermutigt es dich, dass es sich lohnen könnte, auf einen Teil des Glücks zu verzichten, um einen anderen glücklich zu machen? Also, was wirst du nächste Woche für deinen Partner tun? Für deine Paarbeziehung? Und das hat dann Auswirkungen auf die nächste Generation. Jetzt bin ich beim zweiten Punkt, Vater und Mutter sein. Ja, eben habe ich gesagt, zwei Generationen nach uns noch hat das Auswirkungen, wie wir heute leben. Als Pastor hört man oft Lebensgeschichten von Menschen und das ist unvorstellbar, welch gewaltigen Einfluss unsere Herkunftsfamilie, die Ehen unserer Eltern und Großeltern auf uns heute haben. Positiv natürlich, wie negativen. Vielleicht hast du Eltern gehabt, die haben dich bedingungslos geliebt, die haben an dich geglaubt, die haben dir Grenzen gesetzt, die hilfreich waren und die haben dich immer noch geliebt, wenn du diese Grenzen trotzdem überschritten hast. Vielleicht war dein Elternhaus ein Ort, der sicher war, über den du dir keine Sorgen machen musst, ob er morgen noch da ist. Wenn das so war, dann hattest du Glück. Ich glaube, dass die kleinere Gruppe der Menschen das erleben. Dann hattest du Glück und dann ist deine Chance, das an die nächste Generation weiterzugeben, einen solchen Ort zu schaffen. Vielleicht war dein Elternhaus auch ganz anders. Vielleicht sind da Dinge gewesen, die dich heute noch zum Weinen bringen, wenn du an sie denkst. Oder vielleicht gibt es Dinge, die du deinen Eltern heute noch nicht verzeihen kannst. Obwohl du ahnst, dass sie so waren, wie sie waren, weil auch ihre Eltern so waren, wie sie waren. Und trotzdem hat das wehgetan und etwas in deinem Leben schwer gemacht. Dann ist deine Chance, das hört sich jetzt so ein bisschen einfach an, und das ist es überhaupt nicht, aber dann ist deine Chance, das Weitergeben von Schmerz von Generation zu Generation zu unterbrechen. Also dann bist du vielleicht der Mensch, durch den Gott deine Familientradition verändert. Was bedeutet es also, nächste Woche ein guter Vater und eine gute Mutter zu sein? Darum geht es ja in diesem Punkt. Ja. So, Paulus gibt hier leider nur einen Tipp an die Väter, der lautet, ihr Väter seid mit euren Kindern nicht übermäßig streng, denn damit erreicht ihr nur, dass sie mutlos werden. Das ist jetzt auch noch keine umfassende Pädagogik. Heutzutage wird viel mehr von uns Vätern verlangt als das. Aber ich habe gedacht, merkt ihr, dass das schon irgendwie anders klingt als die Sache mit dem Stock aus dem Alten Testament? Ich finde, das klingt anders. So, auf jeden Fall, wenn ich das jetzt mal vom Vater auf Vater und Mutter übertrage, Eltern können Kinder mutlos machen. Der Umkehrschluss wäre, Eltern können Kinder mutig machen. Darüber will ich ein paar Worte verlieren. Die Zeit, das ist ja diese Zeitung, von der ich eben sprach, hat jetzt in der letzten Woche sich genau just um das Thema Vatersein gedreht, jedenfalls in diesem Zeitmagazin. Und was man da so alles können muss. Ein paar Sachen habe ich mal rausgesucht. Ja, man muss können Fahrradfahren beibringen, die besten Bücher vorlesen, einen Papierflieger bauen, der wirklich fliegt, trösten, ein Paar bleiben, fand ich gut. Was du deinen Kindern Gutes tun kannst, ist selbst ein Paar zu bleiben. Steine flippern, zaubern, zugegeben, diesen Artikel hat ein Zauberer geschrieben. Aber er hat auch einen kleinen Zaubertrick erklärt, der allerdings so einfach ist, den kennen die meisten Kinder. Grenzen setzen und den Mund halten, fand ich auch gut. Jungs verstummen zwischen 14 und 19, sagte er. Und was dann Väter tun können, ist einfach mit ihnen schweigen. 5 Jahre lang. Und dann werden sie wieder anfangen zu reden. Jedenfalls habe ich gedacht, gut, es gab noch viel mehr Punkte als die. Ne? Früher war das einfach für uns Väter. Wir mussten Geld verdienen und ab und zu Sportschau mit den Kids schauen oder so. Jetzt sollen wir Beruf, Familie, Partnerschaft, Ehrenamt, was weiß ich, alles unter einen Hut kriegen. Und das ist schwer. Darum drehte sich ja dieses Magazin. Ne? Und für Mütter ist es im Prinzip genauso. Denn wir haben neue Rollen. Oft jedenfalls sind sie genauso berufstätig und so. Also was bedeutet es, von Christus geprägt, im Alltag Vater und Mutter zu sein? Damit, das ist das Ziel, Kinder mutig werden. Damit Kinder mutig werden, also lebensmutig. Ne? So, und wieder könnte das einfach von Jesus geprägt sein. Ich könnte einfach fragen, okay, was macht mich in meiner Beziehung zu Gott mutig? Worin macht Gott mich mutig? Und das ist wahrscheinlich das, was meine Kinder von mir brauchen. So simpel habe ich gedacht. Und das Erste wäre Präsenz. Das Erste und wahrscheinlich Wichtigste, Präsenz. Mich macht lebensmutig, wenn ich sicher sein kann, dass dieser Gott wirklich da ist. Immer da ist. Und es jagt mir Angst ein, wenn mich der Gedanke beschleicht, er könnte sich durch Abwesenheit irgendwie, er könnte durch Abwesenheit glänzen. Oder vielleicht überhaupt nicht existieren. Und wie viele von euch leiden heute noch darunter, obwohl sie erwachsene Menschen sind, dass Papa nie Zeit hatte oder Mama. Dass alles wichtiger war als die Familie oder so. Also, das erste Simple, und wieder ist es so ein grundsätzliches Ding, ne? Präsenz. Und das ist schwierig, weil es kostet Zeit. Wenn du dich fragst, wie mache ich das jetzt nächste Woche oder überhaupt, ne? Nicht nur nächste Woche, übernächste was anderes. Wie mache ich das im Blick auf meine Wochenstunden? Zeit zu haben, präsent zu sein für meine Kinder. Dann kann das im Ernstfall echt harte Entscheidungen bedeuten. Es könnte bedeuten, dass du auf einen Karriereschritt bewusst verzichtest. Oder dass du indirekt darauf verzichtest, weil du halbwegs pünktlich Feierabend machst und weil das nicht so wahnsinnig gut kommt, wenn man Karriere machen will. Also es kann hart sein, das wirklich durchzuziehen. Je nach Job ist es überhaupt nicht leicht, das durchzuhalten, präsent zu sein, weil man nicht jeden Tag präsent sein kann. Und bei unserer Arbeitsmarktlage, unserem Lohnniveau und so, es gibt irgendwie keine einfache Antwort. Wie geht das? Ein erster Schritt, denke ich, wäre, sich hinzusetzen und realistische Zeiten einzuplanen und sie wirklich durchzuhalten. Für viele Jahre war das bei uns einfach abends eine Dreiviertelstunde vorlesen. Jetzt bei der Älteren, die muss man langsam überzeugen, dass das immer noch cool ist. Aber so haben wir uns durch unglaublich viele Bücher durchgearbeitet und viele Geschichten zusammen erlebt sozusagen. Abends eine Stunde oder eine Dreiviertelstunde vorlesen. Das kann auch was ganz anderes sein. Ja? Es fängt im Grunde mit der Frage an, vielleicht noch vor dem Festlegen fängt es mit der Frage an, ist Familie für mich höhere Priorität als Job? Also Umfragen sagen, Familie liegt bei den Männern auf Platz 3. Am Anfang kommt der Job, dann kommt noch persönliche Freizeit und dann investieren sie Zeit in die Familie. Die Frage ist, will ich daran was drehen? Und was bedeutet es, wenn ich was drehe? Ich kann ja nicht auf der Arbeit fehlen. Ja. Und wieder ist es vielleicht sowas, wenn ich dann eine Entscheidung treffe von Unterordnen und Lieben. Ne? Ich gebe ein bisschen was von mir auf, um andere Menschen mutig machen zu können durch Präsenz. Zweiter Punkt, der mich an Gott mutig macht und den ich übertragen will auf mein Elterndasein. Gott beugt sich zu mir herunter. Gott nimmt mich ernst. Gott teilt mein Leben, indem er Mensch wird in Jesus. Ne? Wann und wo tauchst du in die Welt deiner Kinder ein? Ist die Welt deiner Kinder überhaupt wichtig für dich? Gibt es regelmäßige Momente, wo sie erzählen und du zuhörst und tatsächlich zuhörst? Ja, ich weiß, das ist manchmal echt anstrengend, weil ihre Welt ist nicht so ganz unsere. So. Aber das macht Kinder mutig, zu wissen, da nimmt mich einer ernst und der geht mit mir durch meine kleine Welt, die für sie eine große ist. Dritter Punkt, was macht mich an Gott mutig? An Gott macht mich mutig, dass er mir vergibt. Dass ich jemanden habe, bei dem ich mich absolut darauf verlassen kann, egal was ich tue, ich werde seine Liebe zu mir nicht verlieren. So, jetzt bin ich nicht dafür, Kindern einfach alles durchzugehen zu lassen. Ja. Bin ich überhaupt nicht. Vielleicht kennt ihr diese Situation. Irgendein euch fremdes Kind benimmt sich unmöglich. Aber die Eltern stehen daneben und sagen, oh, der kleine süße Racker. Und du denkst, oh, ich bleib dir, komm, ja. Du hast plötzlich ein Gefühl, diese alttestamentlichen Tipps da. Vielleicht sind die doch, ja. Also, ne, wo irgendwie du das Gefühl hast, hier müsste mal jemand Grenzen setzen. Kinder brauchen Grenzen. Ich sag mal, mit Strafen wäre ich vorsichtig. Ich will euch jetzt nicht in eure Erziehung reinreden, aber ich weiß, manchmal kriegt man was verbal nicht mehr geregelt. Man kriegt Grenzen verbal nicht aufrechterhalten. Ja? Aber ich wäre vorsichtig damit, mit Strafen. Was immer das jetzt bedeutet. Ja? Tut das überlegt. So, weil die verändernde Kraft von Gott in meinem Leben oder von Jesus in meinem Leben lag nicht in seiner harten Erziehung, im Gebot, sondern in seiner Gnade. Ich würde dem mehr zutrauen. Gnade. Deine Kinder brauchen Väter und Mütter mit einem großen Herz. Und das ist ein schmaler Grat zwischen großem Herz und totaler Belanglosigkeit. Mach, was du möchtest. So, und sie brauchen, glaube ich, dann auch Väter und Mütter, die sie um Vergebung bitten, wenn die Väter und Mütter die Täter waren und die Grenzen überschritten haben. Also, was wirst du nächste Woche tun, um deine Kinder mutig zu machen? Das war mein zweiter Punkt. Dritter Punkt, Sohn und Tochter sein. Du bist Sohn und Tochter, auch wenn du schon erwachsen bist, ne? Und da steht ja dieser Satz, Paulus denkt hier sicher an Kinder, an tatsächliche Kinder. Wenn hier Kinder so sind, dann könnt ihr euch das jetzt anhören. Aber wir anderen müssen jetzt mal gucken, was machen wir mit diesem Satz, die wir erwachsene Kinder sind. Also hier steht, Kinder, gehorcht euren Eltern in allem, denn daran hat der Herr, dem ihr gehört, Freude. Gehorchen ist natürlich jetzt für erwachsene Söhne und Töchter nicht mehr ganz das passende Wort. Ne? Im Epheserbrief ergänzt er, Ehre deine Eltern. Und das ist ja auch im Alten Testament ein wichtiges Gebot, 10 Gebote. Und dort sind tatsächlich die erwachsenen Kinder gemeint. Ehrt eure alt gewordenen Eltern. Und ich glaube, ja, das haben unsere Eltern verdient. Selbst wenn sie vieles oder alles falsch gemacht haben. Aber was bedeutet es jetzt, Eltern zu ehren? Was bedeutet es, wenn die Beziehung zu den Eltern heute schwierig bis total schwierig ist? Was bedeutet es, wenn Eltern sogar noch Macht ausüben, obwohl ihre Kinder erwachsen sind und sie lassen sie gar nicht erwachsen werden. Sie wollen tatsächlich, dass sie ihnen noch gehorchen. Reden ihnen rein. Was bedeutet es, wenn deine Eltern dich verletzt haben? Oder einer von den beiden? Wie kann man dann ehren? Es gibt auch hier jetzt nicht so pauschale Antwort, die ich einfach sagen könnte, weil Lebensgeschichten so unterschiedlich sind. Aber ich dachte, ich sag mal so diesen Satz. Ich glaube, niemand hat mehr verdient als unsere Eltern, dass wir den Versuch zu ihnen Beziehungen zu leben, nie aufgeben. Also wenn das jemand verdient hat, dass wir nie aufgeben, ich glaube, dann sind das unsere Eltern. Und dann sind auch da Grenzen wichtig. Manchmal ist Abstand zu den eigenen Eltern wichtig. Manchmal sogar ein großer Abstand, ein zeitlich großer Abstand. Aber, was ich sagen möchte, gib sie niemals auf. Und wenn du verletzt wurdest, dann versuch zu vergeben, auch wenn das noch Jahre dauert, bis du das kannst. Aber bleib da dran. Ich glaube, niemand hat mehr Versuche, sie zu lieben, verdient als unsere Eltern. Vielleicht sind das die Leute, mit denen wir am allerbarmherzigsten sein sollten. So, weil nicht mehr von seinen Kindern geliebt werden, von seinen Kindern verachtet, anstatt geachtet zu werden, ist wahrscheinlich eines der schmerzhaftesten Dinge, die man so erleben kann als Vater und Mutter. Und manchmal können wir als erwachsene Kinder sogar gehorchen, wenn es bedeutet, ich bleibe auf meinen Füßen stehen und ich kann mir das leisten, auch mal zu gehorchen, wenn es ein bisschen Ehre ist, dass ich meinen Eltern damit entgegenbringe. Und vielleicht ist es gut, dir bewusst zu sein, jetzt bin ich wieder am Anfang bei meinem Familientreffen, deine Herkunftsfamilie, egal wie sie aussah, sagt dir durchaus etwas über dich selbst. Du verstehst dich selbst, wenn du versuchst, deine Familie zu verstehen, deine Eltern zu verstehen. Und ich glaube auch, du kannst dich selbst annehmen, je besser es dir gelingt, das anzunehmen, was deine Eltern sind und gemacht haben oder waren. Also was bedeutet es für dich als Erwachsene, Sohn und Tochter, nächste Woche deine Eltern zu ehren? Keine Ahnung, was das bedeuten kann. Ein Brief oder ein Anruf oder... So, ich bin am Schluss. Man könnte, wie gesagt, 1000 Dinge mehr über Familie sagen, aber ich habe gedacht, ich sage euch das mal. Ich erinnere jetzt nur noch mal an die Stichworte, die ich aufgerissen habe. Als Paar sich einander unterordnen und lieben. Einander. Die Beziehung wertvoller nehmen als dein eigenes Lebensglück. Als Eltern Kinder mutig machen. Kinder mutig machen. Und als Kinder Eltern ehren. Trotz allem oder manchmal ja auch wegen allem. Amen.
Weitere Predigten sowie Informationen zur City Church Würzburg findest du im Internet unter www.citychurch.de.